SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Guten Abend. Mein Name ist Carsten Otte und ich begrüße Sie hier im schönen Mozartsaal des Schwetzinger Schlosses zum Gespräch über die SWR Bestenliste im Juni, das heute im Rahmen der Schwetzinger SWR Festspiele aufgezeichnet wird. Seit nunmehr fast 50 Jahren wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker jeden Monat 10 Bücher auf die SWR Bestenliste. Und aus der Jury sind heute Abend zu Gast Shirin Soci-Travalla, Literaturkritikerin unter anderem für den Deutschlandfunk, Dennis Scheck, Kritiker, Gastgeber und Moderator der Literatursendung ARD Druckfrisch und Jan Wiele, Literaturredakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Aus den 4 Büchern, die wir Ihnen heute Abend vorstellen, werden Isabelle de Mee und Dominik Eisele kurze Passagen vorlesen. Schön, dass Sie alle da sind. Das erste Buch, über das wir heute Abend sprechen, steht auf Platz 6 der SWR-Bestenliste im Juni. Es ist der neue Roman von Heinrich Steinfest mit dem Titel Sprung ins Leere. Der Autor Dennis Scheck hat zahlreiche Preise für seine Kriminalromane bekommen, wobei sein Werk auf dieses Genre keineswegs begrenzt ist. Steinfest beschäftigt sich intensiv mit Fotografie und Malerei. Herr Scheck, welche Rolle spielen denn diese Künste auch in diesem Roman?
Eine riesige, ich darf noch anfügen, dieser Heinrich Steinfest, der hat ein Riesenrenommee unter Krimi-Lesern. Das ist aber eigentlich ein bisschen erschlichen und erborgt. So richtige Krimis sind das nicht. Jetzt muss man wissen, dieser Heinrich Steinfest ist in Australien geboren, aber ein österreichischer Schriftsteller, der lange in Stuttgart lebte und der war in seiner ersten Karriere Maler. Ein handwerklich unglaublich guter Maler, der in Perfektion surreal malen konnte. Deshalb spielt in seinen Werken Fotografie und Malerei eine riesige Rolle. Und auch dieser Roman Sprung ins Leere ist ein Gang durch die Kunstgeschichte nicht nur des 20. Jahrhunderts. Eine der Hauptfiguren ist Kunsthistorikerin, die hat aber ihr Studium in Wien abgebrochen und ist jetzt Wärterin, kann man sagen, im Museum und trifft dort auf einen seltsamen Menschen, der seine Mittagspause immer vor demselben Bild eines niederländischen Meisters verbringt und dort quasi meditiert. Das ist aber nur der Ausgangspunkt. Es stellt sich heraus, dass unsere Kunstwärterin eine Omi hat, die in jungen Jahren verschwunden ist, aber ein Werk zurückgelassen hat. Die war Künstlerin, wie sich herausstellt. Und dieses Werk der Großmutter wurde jetzt in München bei einem Dachbodenfund sichergestellt. Und sie reist nach München, um sich die Arbeiten der Großmutter anzuschauen. Sie stellt fest, dass darunter eine 1957 erstellte fotografische Collage ist, die heißt Sprung ins Leere. 1957 hat sich ihre Großmutter dabei fotografiert, wie sie von einem Balkon sprang. Das sieht aus wie ein startender Phönix. Jetzt ist die Frau gebildet genug, um zu wissen, dass der französische Maler Yves Klein, einer der berühmtesten Kunstfotografien der Kunstgeschichte 1960 herstellte, die heißt Sprung in die Leere und zeigt, wie er in einem Vorort von Paris vom Balkon springt und abhebt. Damit hebt dann auch dieser Roman ab, wie kann es sein, dass Yves Klein ihrer Großmutter eine Idee gestohlen hat, plagiiert hat, die sie nachweislich 3 Jahre vor ihm hatte. Das ist quasi der rote Faden. Aber dieser Heinrich Steinfest schreibt Romane wie James-Bond-Filme. Sie können absolut vergessen, irgendeine Logik oder Plausibilität oder sowas zu finden, sondern von München geht's dann nach Japan und in vielen anderen Handlungsstationen. Es wäre ein Verbrechen, mehr vom Plot zu verraten. Es ist wirklich wie ein kunsthistorischer James-Bond-Film. Und was lese ich denn lieber als sowas?
Also jetzt können wir eigentlich aufhören mit der Diskussion. Tatsache ist, bevor es dann in die Ferne geht, nach Asien geht, besucht Clara Ingold auf der Suche nach dieser Großmutter, die verschwunden ist, auch einige deutsche Orte. München haben wir schon genannt, aber es geht auch nach Wuppertal. Und da sind wir dann schon bei der Lesestelle. Isabelle de Mee liest jetzt aus Sprung ins Leere. Bitte sehr.
Entgegen dem allgemeinen und statistisch absolut berechtigten Verdacht, dass jeder Zug, auch ein für Amsterdam bestimmter österreichischer Nachtzug, sobald er nach Deutschland kommt, in irgendeine Form von Schwierigkeit gerät, erreichte Clara Ingold genau um die auf dem Fahrplan angekündigte frühe Morgenstunde zuerst Bonn und nach dem Umsteigen auch noch Wuppertal. Die Stadt befand sich im Glanz eines anbrechenden, wolkenlosen Sommertages, freundlich eingebettet zwischen Hochfläche und Hügelland. Eine Menge enger, steiler Straßen, zahlreiche Treppen, viel Grün in diesem Tal der Wupper. Ein Ort mit einer insgesamt märchenhaften Anmutung. Als Clara die Stelle erreichte, die sie bislang nur von einem umherkreisenden Streetview-Bild im Internet kannte, entdeckte sie sofort den Balkon und damit auch die liebevolle Begrünung dieses Balkons. Während ja auf dem Foto ihrer vom Balkon springenden Großmutter rein gar keine Bepflanzung und Schmückung zu sehen gewesen war, sondern allein die Schönheit einer schmiedeeisernen Brüstung über den Pilastern des Hauseingangs. Ein Eingang, vor dem sie nun stand. Direkt darüber der Balkon dieses weiß getünchten, klassizistischen, viergeschossigen Hauses, dessen Gegensprechanlage drei Parteien verriet. Allerdings handelte es sich im Erdgeschoss um einen derzeit geschlossenen Antiquitätenladen, der seitlich über einen eigenen Eingang verfügte. Clara betätigte also den mittleren Knopf, auf dem der Name Zalewski stand. Einmal, ein weiteres Mal. Ja, die Stimme kam aber nicht aus der Gegensprechanlage, sondern von oberhalb. Clara trat drei Schritte zurück auf die Straße und sah nach oben. Dorthin, wo in einer Lücke der grün-weiß-rosafarbenen Bepflanzung der Kopf einer Frau sichtbar wurde, die sich etwas über die Brüstung beugte und herunterblickte. »Entschuldigen Sie«, sagte Clara mit in den Nacken gelegtem Kopf, »ich würde Sie gerne sprechen. Und nein, ich will Ihnen nichts verkaufen.« »Nun, ich Ihnen auch nicht«, erwiderte die Frau. Clara gefiel eine solche Schlagfertigkeit. Sie musste kurz auf die andere Gehwegseite ausweichen, da soeben ein Auto durch die schwach befahrene, enge Straße fuhr. Dann erklärte sie, extra aus Wien gekommen zu sein, um sie, die Bewohnerin dieses Hauses, dieser Wohnung zu sprechen. Denn eigentlich, das klingt jetzt komisch, sagte Clara, aber eigentlich handelt es sich um den Balkon, auf dem Sie gerade stehen. »Ich verkaufe auch den Balkon nicht«, erklärte die Frau. »Natürlich«, sagte Clara, »ich bin wegen meiner Großmutter hier. Ich glaube, dass sie vor 68 Jahren auf genau diesem Balkon stand und von diesem Balkon, also ich würde Ihnen gerne ein Foto zeigen, auf dem meine Großmutter auf diesem Balkon zu sehen ist, im Jahre 1957.« »1957?« Aus der Stimme der Frau brach eine plötzliche Erregung. »Ja, genau«, antwortete Clara. »Gut, kommen Sie«, sagte die Frau und trat zurück ins Innere ihrer Wohnung. Kurz darauf ertönte das Surren einer zur Öffnung bereitwilligen Türe. Clara stieß sie auf und trat ins Haus.
Isabelle de Mey las aus Sprung ins Leere von Heinrich Steinfest, erschien im Pieper Verlag, Platz 6 der SWR-Bestenliste im Juni. Vielen Dank. Shirin Sochitravala, Clara Ingold, wir haben es schon gehört, begibt sich auf die Suche nach ihrer verschwundenen Großmutter Helga Blume und die Reise geht bis nach Japan. Zwischendrin waren wir in Wuppertal. Die Prosa, wir haben auch das schon so leicht angedeutet, ist vollgespickt mit kunst- und kulturhistorischen Details. Das Buch ist eine Mischung aus Kunststory, Detektivgeschichte, Abenteuerroman und auch Familiendrama. Wie fügt sich das alles zusammen?
In meinen Augen fügt sich das hervorragend zusammen, obwohl es sehr disparate Teile sind. Also das Beglückende an der Lektüre von Heinrich Steinfest ist für mich, dass er eben dieses, was man so U-Literatur und E-Literatur nennt, wirklich wie wild mischt. Und der Mann hat eine blühende Fantasie. Und das macht den Spaß auch beim Lesen aus, wirklich. Also die eine Spur wäre James Bond, aber das ist wirklich nur eine Facette. Das mischt er dann zum Beispiel mit japanischen Avantgarde-Filmen. Und man weiß halt in dem ganzen Buch nie, gibt es das jetzt wirklich? Und dann fängt man an zu googeln und denkt, oh, den gibt es wirklich. Dann googelt man aber was anderes, den gibt es dann nicht. Und so führt er einen immer wieder so aufs Glatteis. Und das ist aber alles sehr durchdacht komponiert, weil das eigentliche Thema, glaube ich, dieses Romans ja immer dieses, das Echte im Gegensatz zum Falschen oder das Fiktive im Gegensatz zu Fakten ist. Und das führt er in meinen Augen meisterhaft vor.
Jan Wiele, wie sehen Sie das? Sind Sie auch literarisch genauso überzeugt wie die beiden Vorrednerinnen?
Doch, ich bin sehr angetan. Ich finde es sehr unterhaltsam. Es ist eine sehr steile und auch sehr lange Geschichte. Man kann daran nachvollziehen, was das sogenannte längere Gedankenspiel ist. Das hat Arno Schmidt gesagt. Und das finde ich daran begeistert. Man sieht sozusagen immer die Grundlage, eine Realität, aus der dann Tagtraum wird. Ja? Und bei Steinfest ist die Grundlage eben, das sind real existierende Kunstwerke. Und um die herum spinnt er Geschichten. Also zum Beispiel über dieses Bild von Yves Klein, dann zu sagen, nein, es gab eine Helga Blume, die schon 3 Jahre vorher die Idee hatte. Und daraus entsteht dann ein ganzer Roman. Am Ende wird das Bild sogar nochmal gemacht mit Omas, die aus dem Fenster springen. Das wird immer verrückter. Und was Shirin sagte, das scheint mir auch die Moral des Romans in gewisser Weise zu sein. Es geht darum um Fake-Realität. Und es stecken auch so Erkenntnissätze darin, die dem Leser sagen, jeder Künstler klaut, warum nicht auch du für dein eigenes erfundenes Leben. Also da steckt sowas drin, so ein Kern wie, mach das Fantasievollste aus deinem Leben, was du kannst. Und gerade auch im Vergleich zu solchen Büchern wie dem letzten langen Wellbeck, wo es auch sehr unheimlich und sehr böse um nicht mehr von der Realität zu unterscheidende Fiktionen geht, ist das hier doch eine sehr milde, freundliche und optimistische Fiktion, die sagt, mach das Beste aus deiner Fantasie.
Jetzt haben Sie gerade eben gesagt, der Text, und ich weiß nicht, ob ich da eine leise Spur von Kritik gehört habe, ist auch sehr lang oder die Geschichte ist auch sehr lang.
Ja, es sind über 600 Seiten. Ne?
Also. Naja, aber es ist natürlich auch ein Riesenformat. Heinrich Steinfest ist ganz klar ein Enkel der großen Österreicher Heimito von Doderer und Robert Musil. Das heißt, dieser essayistische Stil, dass im Grunde alles Platz hat in einem Steinfest-Roman, dass da unglaubliche Eskapaden stattfinden können. Ich habe mal gesagt, der Heinrich Steinfest ist nicht der Meister der Abschweifung, sondern der Meister der Hinschweifung. Das heißt, wenn Sie das Buch ein zweites Mal lesen und die Bücher von Steinfest vertragen eine zweite Lektüre, dann merken Sie, Moment, dieses kleine Detail, das man zunächst als völlig unpassend jetzt zum Fortgang der Handlung empfunden hat, das ist sehr wohl ganz zwingend an dieser Stelle gesetzt, weil es diese zweite Gedankenebene quasi spielt. Hier ist es natürlich vorgegeben, also diese beiden Damen, denen wir jetzt begegnet sind, die Kunsthistorikerin und die Dame auf dem Balkon, die stellen fest, dass ihre Großmütter Knallauffall 1957 abgehauen sind. Warum sind die abgehauen? Warum landen die in Japan? Das ist sozusagen die Spannungsgeschichte. Aber in Japan treffen die dann auch auf einen Filmregisseur und da geht es um ein Filmplakat des berühmten King Kong-Filmes von 1933. Und das ist, glaube ich, so eine Poetik in der Nussschale, die Steinfest da entwickelt. Auf diesem Plakat steht nämlich etwas auf Japanisch, das lassen die sich dann übersetzen. Und die Übersetzung lautet, I don't want facts, I want fantasy. Also mit der banalen, mit der mundanen quasi Erklärung der Welt, der entzauberten Welt, gibt sich Heinrich Steinfest nicht zufrieden, sondern er verzaubert diese Welt der Aufklärung wieder und erneut. Und das ist genau das, weshalb ich diese Romane so liebe.
Dieses Zitat auf dem Plakat kann man schon als Seitenhieb auf das, was wir Autofiktion nennen, lesen.
Vielleicht kann man noch ein kurzes Wort zur Parodie sagen, ja, weil oft sind ja die Kunstwerke, die hier beschrieben werden, Parodien. Und ich habe eine kurze Stelle mir noch rausgeschrieben, die ich ganz toll fand. Da sagt der Erzähler, man stelle sich vor, man hätte uns um 1970 erklärt, dass die Menschen der Zukunft mit ihren überall hin mitgeschleppten Telefonapparaten Fotos machen würden. Und warum nicht mit tragbaren Kaffeemaschinen? Hätte man gedacht, hätte man den Kopf geschüttelt und die nahe Zukunft für eine Parodie der Vergangenheit gehalten. Und das steckt in diesem Roman auch öfter noch drin, dass wir vielleicht in der Parodie der Vergangenheit leben.
Übrigens ist dieser Heinrich Steinfest auch ein enorm moralischer Autor. Und zwar normalerweise lässt es mich ja zurückprallen wie sonst noch was, aber da er wie ein richtig guter Künstler zwischen Fake, Attitüde, Schund, Haltung, was ist korrekt, was ist vulgär zu unterscheiden vermag. Deshalb finde ich diese Romane Bildungserlebnisse auch durchaus in ethischer Hinsicht.
In einer Vorbemerkung schreibt der Autor, dass die eigentliche Hauptfigur des Sprungs in die Leere die Zeit sei. Wie ist das zu verstehen und löst er die Behauptung überhaupt ein?
Wir finden uns ja dann in einem besonderen Altenheim am Ende wieder. Und natürlich geht es um das Erlebnis des Alterns. Und es ist ja interessant, dass nichts so sehr schnell altert wie unsere Zukunftsentwürfe, wie unsere Avantgarden beispielsweise. Und da dieser Roman ja auch über die Kunstavantgarde, Yves Klein und die Folgen nachdenkt, kann man das einlösen. Aber wohlgemerkt, auf die Goldwaage würde ich solche Sätze bei Steinfest nie legen. Sagt Oscar Wilde nicht, von einem Aphorismus wird nicht mehr erwartet, als dass er gut klingt?
Und die andere Spur ist natürlich, dass es unterschiedliche Zeitreisen wirklich gibt in dem Roman. Also sowohl in die Zukunft als auch in die Vergangenheit. Was mir aber noch wichtig wäre, weil Dennis Scheck auch gesagt hat, es gibt manchmal so kleine Details. Weite Teile, haben wir gesagt, spielen in Japan. Bekanntlich heißt das ja so das Land des Lächelns. Und durch den ganzen Roman ziehen sich Bilder, wie Menschen lächeln oder lachen. Ich habe jetzt leider keins, was ich Ihnen ad hoc sagen könnte, aber es sind Bilder, die Sie noch nie gelesen haben werden, dafür, wie eine Person irgendwie lächelt oder lacht. Da zeigt sich irgendwie, wie gut das komponiert ist.
Und es geht über die Liebe. Das haben wir noch gar nicht angesprochen. Die Liebe zur Kunst, die auch andere Lieben ausschließt.
Ja, es gibt, also unsere Heldin ist quasi eine zwar durchaus romantisch veranlagte, aber eben nicht polyamorös lebende, sondern aamorös lebende Person. Das fand ich auch mal eine mutige Entscheidung, also vom Autor.
Ich würde nur gern auch noch, weil ich gesagt habe, dass er diese tollen Bilder für das Lächeln, also er hat sonst auch tolle Bilder. Und einen Satz habe ich mir rausgeschrieben, da beschreibt er, wie jemand Englisch spricht. Und er schreibt also, eigentlich war es eine Mischung aus Japanisch und Englisch und hörte sich an wie ein Busunglück, bei dem alle wie durch ein Wunder unverletzt blieben.
Das wollen wir als Schlusswort zu diesem wunderbaren Roman nehmen. Heinrich Steinfest, Sprung ins Leere, erschienen im Pieper Verlag, Platz 6 der SWR Bestenliste im Juni. Vielen Dank. Wir kommen zum nächsten Buch, das auf Platz 3 der SWR-Bestenliste im Juni steht, und zwar zu den 9 Erzählungen des US-Amerikaners George Saunders. Tag der Befreiung heißt der Band, den Frank Heibert für den Luchterhand Verlag ins Deutsche übertragen hat. Jan Wiele, das Buch beginnt mit einer Geschichte über einen Großvater, der in einem, ja, sagen wir mal, Liebesbrief an seinen Enkel eine bittere politische Bilanz seines Lebens zieht. Und die letzte Geschichte handelt von einem Mann, der sein Haus zum Verkauf anbietet, aber es doch nicht aufgeben will. Was verbindet die Figuren in Saunders Geschichten?
Es geht oft um das Fatum der amerikanischen Gesellschaft, würde ich sagen. Es ist ja auch dieser Liebesbrief angesiedelt in einer Gegenwart, die man auch schon als apokalyptisch bezeichnen könnte. Also dieser Brief wird in einem Überwachungsstaat geschrieben. Die Namen der Menschen in dem Brief werden abgekürzt, damit, falls andere den Brief lesen, niemand verhaftet werden kann. Und als Hintergrund kann man vielleicht auch noch erwähnen, dass Saunders das sozusagen kurz vor der Wahl von 2020 geschrieben hat, als also die Frage war, ob Donald Trump nochmal wiedergewählt wird. Und es stecken ja einige doch sehr klar erkennbare, übertragbare Passagen in den Geschichten drin. Zum Beispiel der Bezug auf den Clown. Wie können wir es uns gefallen lassen, von so einem Clown regiert zu werden? Das hat man nun wirklich in vielen Geschichten auch über Trump gelesen. Allerdings erschöpft sich Saunders jetzt in keiner Weise darin, nur ein Spiegelbild dieser Trump-Realität zu geben, sondern von 9 Geschichten sind, ich würde sagen, 3 oder 4 einigermaßen realistisch. Die anderen sind völlig überdreht und gehen ins, das darf man ruhig so sagen, ins Kafkaeske, vielleicht auch, weil er gerade verstorben ist, in die Richtung von Paul Auster oder in die von Georg Klein.
Das werden wir gleich noch im Detail analysieren. Vielleicht schauen wir uns die Geschichte noch mal ein bisschen genauer an, die wir herausgesucht haben. Mein Haus, es ist in der deutschen Ausgabe die letzte, auch in der amerikanischen. Die haben Sie ja mitgebracht.
Die ist anders gereiht, die amerikanische Ausgabe. Und ich glaube, es liegt daran, dass man den Deutschen zuerst eine etwas zugänglichere Erzählung geben wollte, nämlich diesen Brief, der steht in der amerikanischen weiter hinten. Und die Titelgeschichte Liberation Day, Tag der Befreiung, das ist nun eine der rätselhaftesten in diesem Band. Und ich glaube, da werden wir heute mit Sicherheit nicht zum Schluss zu einer Interpretation kommen in dieser höchst rätselhaften Geschichte. Aber eben jetzt zu unserer Geschichte.
Mein Haus, was ist die erzählerische Ausgangslage?
Ja, jemand sieht ein sehr schönes Haus, das er kaufen möchte, und der andere ist in einer Notlage und muss es verkaufen. Also scheint eigentlich der Deal schon fast gemacht. Derjenige, der das Haus abgeben muss, hängt allerdings noch sehr daran und möchte sich dann kurz bevor es zum Vertragsabschluss kommt, ausbedingen ein Besuchsrecht oder permanentes Besuchsrecht. Und da zögert der potenzielle Käufer einmal. Und das war einmal zu viel gezögert. Denn danach hört er von diesem Verkäufer nie wieder. Und er schreibt Briefe noch und noch. Es hilft aber nichts. Und dann müssen beide traurig sterben, so wie es aussieht.
Das wissen wir nicht genau. Auf jeden Fall, um ein Gefühl für die Tonlage dieser Prosa zu bekommen, liest nun Dominik Eisele aus Mein Haus von George Saunders. Bitte sehr.
Es ist das Paradies, sagte er. Es ist für uns beide immer das Paradies gewesen. Das glaube ich, sagte ich. Vielleicht, sagte er, dann kroch etwas über seine Miene. Ein Selbstzweifel. Und ich spürte, dass ich ihm geben wollte, was immer er brauchte. Seltsam. Sehr seltsam, jemanden bei einer ersten Begegnung so sehr zu mögen. Red weiter, sagte ich. Vielleicht könnte ich ja ab und zu mal vorbeikommen, sagte er. Und ich dachte, na klar, das wäre bestimmt super, ihn ab und an zu sehen. Aber dann redete er weiter. Ein, zwei Tage hier verbringen, sagte er. Im Gästezimmer vielleicht. Ich habe nicht Nein gesagt. Nein, aber über mein Gesicht muss auch etwas gekrochen sein. Wäre nicht über Ihres auch etwas gekrochen? Vorbeikommen? Naja, schon denkbar, aber ein, zwei Tage verbringen? Im Gästezimmer? Meinte er damit mein Gästezimmer oder Ihres? Also das Zimmer, das Sie dafür benutzt hatten, oder das Zimmer, das ich bald... Also irgendwie war das eins zu viel. Dann dachte ich, ach, sobald er ausgezogen ist, wird er mich schon nicht beim Wort nehmen. Er redet jetzt nur so, weil er getröstet werden muss. Ich erinnerte mich an meine Manieren und sagte, ja, natürlich sei er willkommen. Sie seien beide jederzeit willkommen, wann immer sie wollten. Aber jetzt lag da wieder etwas auf seinem Gesicht. Wann immer ihr wollt, sagte ich. Wirklich. Er klopfte mir auf den Rücken, sagte, mal sehen, wie die Dinge so laufen, und zeigte unbestimmt ja resigniert auf mein Auto. Aller, da ist es, du weißt, wo es ist, also ab mit dir.
Dominik Eisele las aus George Saunders Erzählband Tag der Befreiung einen Ausschnitt aus der Geschichte Mein Haus. Vielen Dank. Die Stories sind von Frank Heibert für den Luchterhand Verlag ins Deutsche übertragen worden. Und das Buch steht, ich sagte es ja schon einmal, auf Platz 3 der SWR-Bestenliste im Juni. Mal sehen, wie die Dinge so laufen, sagt der zögerliche Hausverkäufer. Und man ahnt ja dann spätestens an dieser Stelle schon, dass es mit diesem Immobiliendeal nichts wird. Denn es checkt, nun könnte man ja denken, sowas passiert, zwei Leute werden sich nicht handelseinig, so what? Was macht die Stimmung in dieser Szene überhaupt in allen Geschichten des Bandes denn diesen unheimlichen Moment aus?
Naja, wenn wir Bücher lesen, lesen wir ja auch immer uns selbst. Und als ich diese Geschichte las, musste ich daran denken, dass ich selber so einen Immobilien-Kairos-Moment auch mal erlebt habe. Ich habe mal eine Traumwohnung besichtigt in Köln, die zu einem unverschämt günstigen Preis auf dem Markt war. Und wir waren zwei Bewerber. Und die Vermieter waren ein Architektenpärchen, die machte die Tür auf. Die Frau guckt mich an, sagt, Sie erinnern mich an meinen Vater. Ich sagte, das muss nicht unbedingt etwas Positives sein. Ich habe die Wohnung nicht bekommen. Insofern weiß ich, wovon George Saunders in dieser Geschichte erzählt. Aber wir dürfen es uns nicht zu leicht machen. Das Stichwort viel Paradies. Ich glaube, es ist tatsächlich eine Vertreibung aus dem Paradies, von der der erzählt im Traumhaus. Und dieses Gefühl, diesen griechischen Gott Kairos, der eben eine Glatze hat wie ich, hinten aber vorne diese Locke, die man sofort ergreifen muss, diese eine Sekunde des Zögerns bei der Forderung des Engels oder Gottes oder was auch immer, der hat einen Fehler in seinem Leben gemacht und von diesem Fehler handelt diese Geschichte. Und das ist dieser enorme Hallraum, den dieser George Saunders in seinen Erzählungen zu erzeugen vermag. Ich weiß nicht, ob dieser Funke überspringt, aber was mir an dem so wirklich großes Vergnügen und große Bewunderung auslöst, der erzählt mit so unwahrscheinlichen Prämissen. Das sind in den meisten Fällen Horror-, Science-Fiction- oder Fantasy-Geschichten, wo man nur sagen kann, wow, was für eine atemverschlagende Fantasie. Aber der erreicht eine Plausibilität im Rahmen dieser Erzählungen, die wirklich unter die Haut geht. Das macht ihn ganz, ganz eigentümlich. Also es gibt überhaupt nur eine Stimme in der US-amerikanischen Literatur, mit dem ich ihn ein bisschen vergleiche. Das ist der David Foster Wallace, der ebenfalls eine so absurde Fantasie hatte und auf dem Hauptsteuerfinanzamt Lebensdramen sich abspielen ließ, zum Beispiel.
Was man bei der Lektüre merkt, ist, dass jede Geschichte von ganz unterschiedlichen Prämissen ausgeht. Das hat Herr Scheck schon gesagt. Aber auch nicht nur auf inhaltlicher Ebene, sondern auch auf sprachästhetischer Ebene. Es gibt ganz unterschiedliche Tonlagen. Und zwischendrin habe ich mich gefragt, will hier ein Autor vielleicht auch uns beweisen, dass er sehr virtuos erzählen kann, Frau Szochy-Travalla? Haben Sie das auch so gedacht?
Nee, habe ich überhaupt nicht gedacht. Also ich würde mich auch wundern, wenn George Saunders uns das noch beweisen müsste. Also von daher, den Verdacht hatte ich gar nicht. Die sind natürlich, also Jan Wieler hat das gesagt, sehr, sehr unterschiedlich. Und es sind ja drei, die so ganz abgefahren sind und so Dystopien und so Science-Fiction-mäßig. Und die anderen kann man ja als realistische Geschichten lesen, also auch die mit dem Haus. Und was ich an der so besonders fand und auch an anderen der realistisch erzählten, ist eigentlich diese Psychologie oder wie gewieft er über solche Sachen schreibt. Weil auch bei dem Haus, ich muss da eher so an Paul Watzlawick denken und die Geschichte mit dem Hammer, also was man sich alles immer vorstellt und in den anderen hineinprojiziert. Das fand ich das sehr Besondere. Und was auch in der Geschichte und auch in anderen, also den realistischen, die mir näher sind, also die Leute reden immer und gleichzeitig erfahren wir, was sie denken, während sie reden. Also wir sind immer in den Köpfen dieser Menschen drin und das ist unheimlich aufregend, wie er das macht. Und er verpackt das dann auch wieder in ganz tolle sprachliche Bilder. Es ist auch wirklich fantastisch übersetzt, muss man sagen.
Jetzt müssen wir aber die Watzlawick-Geschichte auch auflösen. Der Watzlawick erzählt die Geschichte von einem Menschen, der von seinem Nachbarn einen Hammer borgen möchte. Dann allerdings überlegt er in der Ableitung, was hält der Nachbar von mir? Was könnte dagegen sprechen? Und so weiter und so weiter. Ende der Geschichte ist, der klingelt beim Nachbarn und sagt, Ihren Scheißhammer können Sie behalten.
Ja, und man müsste vielleicht noch so ein bisschen die Tradition des Angestelltenromans erinnern. Ja. Und wie gesagt, Kafka liegt hier wirklich nicht fern, auch in der Frage von Dennis Scheck, was hat dieser Mensch einmal Böses getan? Ja? Und es ist nie wieder gut zu machen. Und da rätselt man auch bei den unrealistischen Geschichten. Wie sind die in diese Knechtschaft gekommen? Warum arbeiten die in unterirdischen Minen, die so Themenparks sind mit Namen wie Schlünde der Hölle? Das hat also diese Züge. Und wie gesagt, vielleicht ist es etwas absurd, aber ich dachte auch an Georg Klein und seinen Roman Miacro. Da arbeiten die auch mit so sehr vielen Neologismen erzählt und haben so Begriffe wie Glastiefenschleim oder sowas. Also es geht um, will ich sagen, drastische Metaphern für Klickarbeiter, die irgendwie Internetrealität herstellen. Und das hat man oft bei George Saunders auch. Also das sind irgendwie Arbeiter in der Mine vom Serverland, würde ich sagen.
Das Erstaunliche ist wirklich, dass er trotz seiner unglaublichen Abschweifungen in die Fantastik, dass er einen knallharten politischen Kern hat. Und das ist das Trump-Amerika, das ist das Amerika des Rassismus, der Klassenschranken. Das verleiht diesen Geschichten eine Dringlichkeit und eine Erdung. Meine Lieblingsgeschichte im Band heißt Elliot Spencer, das ist die vorletzte. Das ist die Geschichte, ja, im Grunde eines Zombies. Wir erfahren wirklich, wie ein gelöschter Mensch, also dessen Erinnerung gelöscht wurde, langsam wieder hochgefahren wird. Es stellt sich dann heraus, eine Geschichte, dass das offenbar ein Obdachloser war, der die Wahl hatte, du kannst jetzt hier unter der Brücke verrecken oder wir bringen dich in eine Spezialklinik und so weiter. Du musst aber diese und diese Dokumente unterschreiben. Stellt sich heraus, der wird dann als Demonstrant für rechte Zwecke benutzt. Also eine Entmündigung, wie man sich schlimmer nicht vorstellen konnte. Er wird regelrecht reprogrammiert. Aber, und das ist der kleine optimistische Strahl, der erinnert sich dann doch noch an sein vorheriges Leben und entwindet sich dieser Kontrolle. Auf ganz engem Raum wird da eine Dystopie entworfen, die atemverschlagend ist. Aber auch sprachlich, weil man wirklich dieses Reprogrammieren des Sprachenzentrums im Gehirn als Leser verfolgt. Das ist wirklich ganz große Kunst in meinen Augen.
Es ist insofern interessant, als davor eine Geschichte geschaltet ist mit dem Titel Muttertag. Und die ist jetzt wieder komplett realistisch erzählt. Und ich würde mal sagen, also wenn man jemanden den Muttertag vermiesen will, dann sollte man diese Geschichte von George Saunders lesen. Dann ist man da ganz bestimmt auf der richtigen Seite. Aber vielleicht ganz kurz noch zu der Titelstory. Worum geht's da? Wahrscheinlich ist allein diese Frage schon schwierig zu beantworten, ne?
Da bin ich jetzt gespannt, wie sich Jan Wille da aus der Affäre zieht. Also soll ich? Ich weiß nicht.
Vielleicht kann man sagen, es ist um ein Reenactment einer amerikanischen Schlacht des Bürgerkriegs. Darauf könnten wir uns doch einigen. Ja,
ja das, also da wäre ich d'accord.
Aber das ist ja relativ wenig für die vielen Seiten.
Ja, nur ist es in Gestalt einer menschlichen Orgel. Diese Idee der reprogrammierten Gehirne spielt da auch schon eine Rolle. Da werden ganz offenbar Menschen wie Orgelpfeifen gebunden und gereiht. Und es gibt einen menschlichen Pianisten, der die quasi anschlagen kann und auf diese Weise diese berühmte Schlacht nachstellt, in der Erinnerung nachstellt. Es ist eine Mischung zwischen einer, ja, ich stelle mir da immer so eine Art Calliope vor, also eine Wasserorgel, wie es sie auf Dampfschiffen auf dem Mississippi gab. Aber das ist eben auch in einen dystopischen Kontext gekleidet. Und es kommt dann eine terroristische Befreiungsfront, die diese Menschen, daher Liberation Day, Tag der Befreiung, diese Menschen aus dieser Gewalterfahrung retten möchte. Ob diese Menschen aber tatsächlich selber gerettet werden wollen, ist sehr die Frage.
Man darf sich das jetzt aber nicht so vorstellen, als würde einem das so dargeboten, wie Dennis Scheck das jetzt zusammenfasst, sondern Sie müssen sich das schon alles selbst zusammenreimen. Und mir wurde das sehr mühsam, weil es, ja, ist die längste Geschichte, 80 Seiten. Und also die ersten 20 denkt man nur, wo bin ich, was passiert hier? Und dann kommen noch 60 Seiten. Mich kriegt George Saunders dann aber immer, weil er dann auch wieder so tolle Sachen schreibt, zum Beispiel im Tag der Befreiung, ist dann die Rede von alten Frauen mit jungen Haaren. Und da denke ich, großartig, habe ich auch noch nie so gelesen.
Es beruhigt mich ungemein, dass auch Sie nicht alles verstanden haben. Wobei ich glaube, Dennis Scheck hat am meisten verstanden.
Ja, das glaube ich auch. Aber darf ich auch noch eine Lieblingsgeschichte, weil Dennis Scheck seine Lieblingsgeschichte in dem Band, meine heißt nämlich Spatz. Und das ist eine sehr abgründige, ja, Liebesgeschichte ist ein großes Wort, eine abgründige Liebesgeschichte auf nur 10 Seiten. Und George Saunders ist auch ein Meister erster Sätze, wie ich finde. Und diese Erzählung fängt an, sie war klein und schmächtig und ihre Augen waren dunkle Perlen auf beiden Seiten einer schnabelartigen Nase.
Neben dem Abgründigen und Dunklen ist das auch ein großer Humorist, das muss man schon auch sagen. Tag der Befreiung, die neuen Stories von George Saunders in der deutschen Übersetzung von Frank Heibert erschienen im Luchterhand Verlag, Platz 3 der SWR-Bestenliste im Juni. Vielen Dank. Kommen wir zum nächsten Buch, und zwar zu einem sehr persönlichen Werk von Salman Rushdie, das auf Platz 2 der SWR-Bestenliste steht. Knife, also zu Deutsch Messer, hat Rushdie seine, wie es im Untertitel heißt, Gedanken nach einem Mordversuch genannt. Denn im August 2022, Sie erinnern sich vielleicht, wurde der Autor während einer Lesung auf offener Bühne mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Jan Wille, wie beginnt Rushdie seine Erinnerungsarbeit an das Attentat?
Der wichtigste Begriff, den man hier nennen muss, ist die freie Assoziation. Das ist ein selbsttherapeutisches Buch. Und es ist wirklich eine literarische Technik der Psychiatrie, mit der er seine erlebte Geschichte und Geschichte des Überlebens strukturiert. Und der erste Teil des Buches geht also wirklich sehr minutiös an den Geschehnissen des Attentats entlang. Dann aber löst es sich davon. Dann geht es auch in die Vergangenheit um die Geschichte mit seiner Ehefrau und dann in einen fiktiven Dialog mit dem Attentäter. Und das ist vielleicht literarisch das Interessanteste an diesem Buch, weil es sozusagen am Ende nicht zu einer guten Lösung kommt, sondern es bleibt ein fiktives Drama, aber es kommt nicht zur Lösung. Und vielleicht noch ein Wort vorweg, Salman Rushdie war jetzt in vielen Talkshows, auch in Deutschland und so. Jeder dieser Auftritte ist ihm zu gönnen. Wir können froh sein, dass er lebt. Und trotzdem möchte ich so ein bisschen dem Eindruck vorbeugen, dass man, indem man den Autor immer wieder fragt, was diese Geschichte des Attentats war, dass man dadurch die Lektüre des Buches ersetzen könnte. Denn das Buch ist das Buch und es hat literarische Qualitäten. Die kann man nicht in einer Talkshow einlösen.
Darüber reden wir gleich noch. Aber zunächst einmal kommen wir zur Lesung aus der deutschen Übersetzung von Bernhard Robben, die im Penguin Verlag erschienen ist. Trägt nun Dominik Eisele vor, bitte sehr.
Eine Pistole kann aus der Distanz abgefeuert werden. Eine Kugel kann über eine weite Strecke fliegen, um eine tödliche Brücke zwischen Mörder und Ermordetem zu schlagen. Ein Schuss ist eine Aktion aus der Ferne. Ein Angriff mit dem Messer, einer Nahkampfwaffe, etwas geradezu Intimes. Und die Verbrechen, die mit einem Messer begangen werden, sind Resultat intimer Begegnungen. »Hier bin ich, du Dreckskerl«, flüstert das Messer seinem Opfer zu. »Ich habe auf dich gewartet. Siehst du mich?« Ich bin gleich vor deinen Augen. Versenke meine Attentäterschärfe in deinen Hals. Spürst du's? Hier, noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen. Ich bin bei dir. Direkt vor dir. Laut Nachrichtenmeldung griff mich A 27 Sekunden lang an. In 27 Sekunden könnte man, sofern religiös gesinnt, das Vaterunser aufsagen. Oder man könnte, hat man es nicht so mit der Religion, laut ein Sonett von Shakespeare lesen. Vielleicht jenes über den Sommertag, eines meiner Lieblingssonette, Nummer 130. Die liebsten Augen sind mir kein Gestirn. 14 Zeilen, jambische Pentameter, Oktett und Sextett. So lange waren wir zusammen in diesem einen intimen Moment, den wir je miteinander hatten und haben sollten. Die Intimität von Fremden. Eine Formulierung, mit der ich manchmal jenes freudige Geschehen beschrieb, zu dem es beim Akt des Lesens kommt, dieser glücklichen Vereinigung der Innenleben von Autor und Leser. An unserer Vereinigung aber war nichts glücklich. Nun, für A. war sie es vielleicht. Schließlich hatte er sein Opfer gefunden, die Klinge darin in den Leib seines Opfers eingedrungen. Wieder und wieder, er hatte jeden Grund anzunehmen, mit seinem Bemühen erfolgreich zu sein, auf der Bühne der Geschichte zu stehen und jener zu sein, der die alte Bedrohung in die Tat umsetzte. Ja, ich glaube, er könnte in diesem Moment unserer Intimität wirklich glücklich gewesen sein. Dann aber wurde er von mir abgezogen und festgehalten. Seine 27 Sekunden Ruhm waren vorbei und er war wieder ein Niemand. Ich erinnere mich, dass ich auf dem Boden lag und sah, wie sich mein Blut in einer Lache um mich herum ausbreitete. Das ist eine Menge Blut, dachte ich. Und dann, ich sterbe. Ich fand mich nicht dramatisch, fühlte mich auch nicht besonders schrecklich. Es war eben nur durchaus möglich. Ja, es war sogar sehr wahrscheinlich.
Dominik Eisele las aus Knife Gedanken nach einem Mordversuch, erschienen in deutscher Übersetzung von Bernhard Robben im Penguin Verlag, Platz 2 der SWR-Bestenliste im Juni. Vielen Dank. Shirin Sochitawalla, schauen wir noch mal genauer auf den Täter. Wir haben es ja gerade gehört, der wird A-Punkt genannt. Mit welchen literarischen Mitteln nähert er sich nun dieser Figur, die ja auch zu einer literarischen wird?
Ja, Jan Wiele hat es ja schon angedeutet, das ist der Teil, in dem Salman Rushdie ein fiktives Gespräch mit diesem A-Punkt, ja, wie Attentäter oder wie ein Schimpfwort, das wir alle kennen, oder wie, was gab's noch? Es gab noch mehrere Möglichkeiten, die er nennt. Und dieses fiktive Gespräch ist für mich eigentlich der Knackpunkt an diesem Buch, weil ich finde, es funktioniert leider nicht. Und ich habe es jetzt heute Morgen nochmal gelesen, um irgendwie herauszufinden, warum es eigentlich nicht funktioniert. Also er unterhält sich mit ihm und das, was Salman Rushdie sagt, das finde ich plausibel und da erkenne ich ihn auch wieder als Autor. Aber das, was er dem Attentäter in den Mund legt, das ist dann irgendwie so ein bisschen, da ist er, finde ich, nicht auf der Höhe seines Könnens. Auch der war ja erst 24, der Attentäter, dann kommt so Jugendjargon rein. Das habe ich ihm überhaupt nicht abgenommen. Für mich hat dieser Teil, das finde ich den schwächsten Teil des Buches, das hat für mich nicht funktioniert.
Vielleicht gebe ich die Frage gleich mal weiter an Dennis Scheck. Wie beurteilen Sie diese Szene, die ja in der Tat sowas ist wie die Schlüsselszene, oder?
Also, ich bin sehr, sehr froh natürlich, dass dieses Buch überhaupt geschrieben wurde. Dass Salman Rushdie den Schritt in die Öffentlichkeit wieder wagt, deshalb auch die vielen Talkshows, die vielen öffentlichen Auftritte mit diesem Buch, das ist natürlich Teil der Reha. Wenn Sie einmal auf offener Bühne von einem Attentäter angegriffen werden, sich dann überhaupt wieder auf eine offene Bühne zu begeben, in der gefährlichen Situation von Salman Rushdie, ich glaube, das erfordert sehr viel Mut und das gebührt Respekt. Gleichzeitig kann ich nicht umhin zuzugeben, Salman Rushdie hat schon bessere Bücher geschrieben als Knife. Das ist ein notwendiges Buch, das musste er sich aus den Rippen schwitzen, der musste wieder ins Schreiben kommen. Aber verglichen beispielsweise mit der literarischen Flughöhe seiner brillanten Autobiografie Joseph Anton, die ihren Titel trägt nach den beiden Lieblingsautoren Joseph Conrad und Anton Tschechow, das Pseudonym, das er sich während seiner Zeit unter Polizeischutz geben musste. Also verglichen mit Joseph Anton ist jetzt Knife kein brillantes Buch. Es ist ein schönes Buch, ein sehr intimes Buch. Mir gefällt vor allem die Stelle, wo er sich einmal zum Gefängnis des Attentäters fahren lässt und in einem Gedankenspiel mit ihm kommuniziert. Das finde ich eigentlich besser dann eigentlich als die fiktiven Dialoge und da ein kleines Freudentänzchen aufführt. Du sitzt da drin und ich bin da draußen und mein Leben geht weiter und deines zu Recht nicht.
Ja, an die Autobiografie, an Joseph Anton denkt man natürlich und ich habe Knife schon in gewisser Weise als Fortsetzung gelesen, obwohl in Joseph Anton schreibt er ja nicht in Ich-Form, sondern Personal in dritter Person und hier Knife, Dennis Scheck sagte intim, es ist wirklich, glaube ich, das intimste und privateste Buch, was Salman Rushdie je geschrieben hat, weil also wir wissen alle, er hat das rechte Auge verloren. Und in dem Buch schreibt er darüber, dass er sein ganzes Leben lang Angst hatte vor Blindheit. Und wie er das beschreibt, also es ist wirklich sehr berührend und es ist einfach so, ja, privat oder intim, dass man eigentlich beim Lesen denkt, ah, muss ich das überhaupt wissen oder darf ich das wissen? Und das ist aber dann wieder auch gekoppelt mit diesem ungeheuren Witz und Humor, den Rushdie einfach hat. Also er schreibt dieses Attentat und beschreibt, wie er da liegt und was er denkt. Und dann schneiden sie ihm den Anzug auf und er denkt, scheiße, das ist der Ralph-Lauren-Anzug, der war wirklich teuer. Und das ist so, dann denkt man, da ist er wieder der Alte.
Ja. Und an der Stelle kommt eben die freie literarische Assoziation ins Spiel, die ja so weit zurückreicht, dass er dann an den andalusischen Hund denkt und an Einäugige in der Literaturgeschichte. Und er präfiguriert sozusagen sein Leben, als habe es immer auf dieses schlimme Attentat hinauslaufen müssen. Und dann fragt er aber auch humorvoll, musste es wirklich so kommen? Aber also da finde ich, ist das Buch stark, weil es auch eine Poetologie enthält. Und man kann das übertragen auf andere Rushdie-Romane, weil man da wirklich sieht, wie seine parodistische freie Assoziation funktioniert.
Es enthält ganz starke Passagen, vor allem die Passagen, wo er sich nochmal mit religiösem Fundamentalismus auseinandersetzt und Sätze schreibt wie, ich brauche keine 10 Gebote, keine Päpste oder Gottesmänner irgendwelcher Art, die mir Moralgebote erlassen. Ich habe mein eigenes ethisches Empfinden, besten Dank auch. Gott hat uns nicht die Moral verkündet, vielmehr haben wir Gott unsere eigenen moralischen Instinkte verliehen. Und in Zeiten, wo die Gottesmänner auch in Deutschland wieder wie wild geworden auf den Straßen, ja sogar in den Rundfunkanstalten sind, da tun solche atheistischen Glaubensbekenntnisse zu lesen mir jedenfalls sehr wohl.
Ich finde auch, das sind die besten Passagen in diesem Text. Die sind relativ am Ende, als er nochmal grundsätzlich wird und vor allem das auch verbindet mit der Ansage, das war's jetzt auch mit mir und den ganzen Gottesleuten. Er kündigt an, nie wieder über religiösen Fundamentalismus nachdenken zu wollen oder schreiben zu wollen. Für mich gibt es noch eine zweite Erzählebene, die wir zumindest ansprechen sollten, Jan Wiele. Denn es wird ja auch eine Art Liebesgeschichte erzählt zu einer jungen Dichterin, Eliza. Welche dramaturgische Funktion hat diese Erzählebene in dem Buch?
Na, die Öffentlichkeit hat Eliza Rachel Griffiths jetzt ja auch schon ein paar Mal gesehen. In Deutschland zum Beispiel auch bei der Paulskirchenveranstaltung Friedenspreis. Und vorher kannte die Öffentlichkeit diese Frau ja gar nicht. Und ich glaube, da muss man Rushdie auch...
Er selber kannte sie übrigens auch nicht. Gib
ja.
dazu.
Ja, wobei, also, Entschuldigung. Die Ehefrau von Salman Rushdie ist eine durchaus renommierte amerikanische Lyrikerin. Ja. Nur wie das eben mit dem Ruhm und dem Renommee von Lyrikern so ist, gemessen an einem Weltstar wie Salman Rushdie, ist sie natürlich relativ unbekannt.
Und Fotokünstlerin, ne? Beides hat sie irgendwie gemacht.
Man muss also vielleicht nur noch ergänzen, sie ist eben die Person, die ihn in diesen Stunden begleitet hat und Wochen und Monaten. Und das wird so minutiös in diesem Buch geschildert. Und man mag das vielleicht für zu intim halten, aber das ist wirklich eine große Wucht für mich entwickelt, wie viel Zuwendung da in dieser, auch wie die ganzen Operationen, deren Rushdie sich unterziehen musste, das geht ja über Monate. Und eben, wie Dennis Scheck sagte, es war nicht klar, dass wir dieses Buch jemals lesen hätten können. Und da spielt diese Eliza eine fast schon auch fiktionale Rolle in dem Buch.
Ja, ich glaube, ein bisschen möchte er ihr da auch den Dank abstatten. Ja. Das ist natürlich auch, Norman Mailer sagt, Reklame für mich selbst. In diesem Fall ist es Reklame für Rushdies Frau, die dann auch einen Roman schreibt, den sie ihm widmet. Und davon erfahren wir auch. Das finde ich aber, sieht man dem nach. Wer so was erlebt hat, wer jahrzehntelang seit 1989 unter dem Schatten dieser Fatwa leben musste, Rushdie ist ja längst zu einem Symbol geworden, der weit über sein eigenes Werk hinausweist. Wenn wir von Salman Rushdie reden, heißt über die Freiheit der Literatur, der Kunst überhaupt nachzudenken und zu reden. Und dass diese Geschichte trotz dieses Idioten, der dieses Attentat verübt hat, letzten Endes doch ein Happy End zu nehmen scheint. Dass Salman Rushdie bitteschön in seinem Bett im Alter von 111 Jahren sterben kann, das ist ja eine so unglaubwürdige Geschichte, weil es schien ja ganz lange so, als könnte Salman Rushdie für den Rest seines Lebens nur mit 5 Bodyguards, mit Schilden irgendwie in die Öffentlichkeit gehen. Und das war ja dann in New York jahrzehntelang nicht der Fall.
Zu dieser Liebesgeschichte noch, also das finde ich auch, dass das nicht die stärksten Passagen sind, aber ich würde es wie Dennis Scheck sehen, dass man ihm das nachsieht. Also es ist seine 5. Ehefrau und Salman Rushdie wird bald 77 Jahre alt und sie ist 30 Jahre jünger, das sei ihm gegönnt. Und der Roman der Autorin erscheint auch auf Deutsch irgendwie im Herbst und er macht da schon Werbung.
Ich ergänze nur noch, diese Liebesgeschichte, das Kennenlernen von Eliza, das ist ja fast romanhaft erzählt, aber es erinnert uns auch nochmal daran, was Dennis Scheck gerade sagte. Salman Rushdie hatte sich ja in eine scheinbare Freiheit wieder bewegt in den letzten Jahren. Und er hat gesagt, ich möchte nicht immer nur mit Bodyguards leben, ich möchte am Leben teilnehmen. Es gibt in der Autobiografie Joseph Anton ganz fiese Szenen, wo auch andere Schriftsteller ihm zum Beispiel suggerieren, in einem Restaurant, wieso sind Sie denn hier, sollten wir jetzt nicht lieber gehen, so ungefähr. Ja? Also man hatte diese Realität vor sich und er hat versucht, Freiheit zu erkämpfen. Und dazu gehört eben diese Liebesgeschichte. Und dann ist das Bittere, dass es eben dann 30 Jahre später doch noch zu dem Attentat kommt.
Romanhaft war das Stichwort, weil es hat wirklich was Romanhaftes, dieser Triumph der Liebe. Und das ist eigentlich typisch für das Werk auch von Salman Rushdie, weil er zum Beispiel in einem Roman, weiß gar nicht wann der erschienen ist, ewig her, Der Boden unter ihren Füßen, ist so eine Orpheus- und Eurydike-Geschichte. Da geht es auch darum, so der Triumph der Liebe und dass die über den Tod siegt. Von daher ist
über
das...
eine fiktive indische Rockband. Und der Roman ist so genial, dass man glaubt, die ganzen Hits dieser Band zu hören. Und tatsächlich haben U2 eines dieser Lieder, nämlich das titelgebende The Ground Beneath Her Feet, dann auch vertont.
Ganz nebenbei erzählt Rushdie in dem Buch auch ein paar, wie ich finde, interessante Anekdoten über den US-amerikanischen Literaturbetrieb. Ganz am Ende geht es nämlich um eine Preisverleihung, als er selber im Penn der USA eine wichtige Rolle gespielt hat und es einen Streit darüber gab, inwieweit der ermordeten Cartoonistenredaktion von Charlie Hebdo ein Preis verliehen werden darf und doch tatsächlich einige Kolleginnen und Kollegen ihm vorwarfen, man dürfe doch so einer Satirezeitschrift keinen Preis verleihen, weil die in ihren Zeichnungen und Karikaturen doch islamfeindlich gewesen sind. Da erfährt doch dieses Buch, ich fasse hätte ich gesagt, dieser Roman, eine ungeheure Aktualität, Herr Schäck, oder?
Ja klar, ich meine, das sind im Grunde schon die Konfliktlinien, an denen jetzt der Diskurs in den USA, aber auch in Universitäten jetzt in Europa, in Deutschland, eben zu scheitern droht. Weil man da schon einmal diese Konfliktlinien zwischen ihr seid Zionisten, ihr seid Islamfeinde und so weiter aufblitzen sah.
Also Naif, Gedanken nach einem Mordversuch von Salman Rushdie, erschienen in deutscher Übersetzung von Bernhard Robben im Penguin Verlag, steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Juni. Vielen Dank. Wir kommen zu Platz 1, zur Spitzenreiterin und zur neuen Erzählung der irischen Schriftstellerin Claire Keegan, die unter dem deutschen Titel Reichlich spät in der Übersetzung von Hans-Christian Oeser im Steidl Verlag erschienen ist. Es beginnt mit der Beschreibung eines Sommertags in Dublin. Der Angestellte Cathal hat einen Tag im Büro verbracht, nimmt einen Bus nach Hause und denkt an seine Freundin Sabine. Frau Suchitravala, stellen Sie die beiden doch mal kurz vor.
Wir müssen erst klären, wie wir ihn aussprechen, weil ich habe jetzt von einem Kollegen im Radio, der hat immer Cahill gesagt.
Also da ich irisch nicht. Kehllaute so, nicht aussprechen kann, habe ich jetzt einfach improvisiert.
Ja, er wird mit TH geschrieben, dann sprechen wir.
Also Sabine ist auf jeden Fall einfacher.
Ja genau, sie ist halb Französin, hätten wir das geklärt und Cathal ist ihre. Und in diesem Cathal ist ja auch schon so ein bisschen Catholic drin in dem Wort. Und das Katholische ist, glaube ich, auch der Unterboden, weil wir eben in Irland, in Dublin sind. Und er ist aber die Hauptfigur dieser Erzählung, dieser sehr knappen Erzählung, 40 Seiten vielleicht. So. Und er ist Angestellter und mich hat er eigentlich erinnert oder er ist für mich so ein bisschen so eine Bartleby-Figur. Und dieser Cathal ist eingefleischter Junggeselle und er hat eigentlich ja vielleicht das Pech, dass er Sabine begegnet. Würde man sagen, dass er sich verliebt? Ich würde das gar nicht sagen. Er lernt sie kennen. Man muss so ein bisschen im Wagen bleiben. Wie kann ich sie noch vorstellen? Nö, sie sind eigentlich, ja doch, sie sind gegensätzliche, sehr gegensätzliche Menschen. Er achtet sehr aufs Geld und möchte eigentlich, dass alles so ist, wie es immer ist. Das ist natürlich schwierig, wenn man jemanden kennenlernt, egal ob eine Frau oder sonst jemanden, weil Menschen ja die Angewohnheit haben, leider sehr anders zu sein als man selbst. Und da treten gewisse Konflikte auf.
Ich finde, das haben Sie ganz wunderbar gemacht, wie Sie dieses seltsame Paar vorgestellt haben. Also, um Sie jetzt aus dem literarischen Text selber kennenzulernen, trägt nun Isabelle Demey eine kurze Passage vor, bitte sehr.
Eines Nachmittags, als sie bei Lidl vorbeikamen, wollte Sabine hineingehen und Kirschen für eine Tarte kaufen, hatte aber ihr Portemonnaie nicht dabei. Cathal hatte gesagt, schon gut, er werde bezahlen. Sie nahm eine Metallschaufel und wog ein halbes Kilo ab, das sich an der Kasse auf mehr als 6 Euro belief. Als sie nach Hause kamen, wusch sie die Kirschen, halbierte und entsteinte sie auf der Kücheninsel und trank dabei ein Glas von dem Beaujolais, den sie mitgebracht hatte. Sie bereitete einen Kuchen zu, den sie Tarte Clafoutis nannte. Der Teig musste eine Weile kalt stehen und sie bereitete eine Puddingmasse vor. Dann rollte sie den Teig mit einer kalten Flasche Wein aus und riffelte die Ränder geschickt mit dem Daumen. Als die Tarte endlich im Ofen war, sah er, dass ihre beiden Gläser leer waren, schenkte Beaujolais nach und fragte, ob sie heiraten sollten. »Warum heiraten wir nicht?« Sie stieß einen Laut aus, eine Art ersticktes Lachen. »Was ist denn das für eine Frage? Das klingt fast so, als wolltest du Argumente dagegen vorbringen.« Sie hatte sich gerade an der Spüle das Mehl von den Händen gewaschen und trocknete sie jetzt mit Küchenpapier ab. »So habe ich's nicht gemeint«, sagte Cathal. »Was ist das dann, was du gemeint hast?« Manchmal regte es ihn auf, wie sie sich im Englischen ausdrückte. »Man könnte es in Betracht ziehen, das ist alles«, sagte Cathal. »Willst du nicht mal darüber nachdenken?« »Worüber genau?« darüber ein gemeinsames Leben aufzubauen, ein Zuhause zu schaffen, hier mit mir. Es gibt keinen Grund, weshalb du nicht hier wohnen solltest, statt woanders Miete zu zahlen. Dir gefällt es hier und du weißt, dass keiner von uns beiden jünger wird. Sie sah ihn an. Ein Auge blickte direkt in seine, das andere, leicht verrutscht, sah an ihm vorbei.
Isabelle de Mee las aus Reichlich spät von Claire Keegan, erschienen in deutscher Übersetzung von Hans-Christian Oeser im Steidel Verlag, Platz 1 der SWR-Bestenliste im Juni. Vielen Dank. Dieses letzte Bild ist ja in gewisser Weise, Jan Wiele, hochsymbolisch, wie sie mit einem Auge ihn anschaut und das andere Auge aber verrutscht an der Seite vorbei blickt. Was ist das Thema der Erzählung?
Darf ich noch eins zum Namen sagen?
Ja.
Denn ich habe ein bisschen gespickt und bei der Homepage des New Yorker gibt es eine Lesung der Autorin auf Englisch.
Clever.
Und sie bespricht diesen Namen sehr anders aus. Ich nehme an, es liegt am Gälischen und es klingt so wie Kahl. Also da ist, scheint eine Art Glottal-Stop in der Mitte zu sein. Wir einigen uns darauf, er heißt Karl.
Wie auch immer er heißt, kommen wir zum Stoff. Worum geht's?
Ja, ich bin etwas ratlos, ob ich diese Geschichte für zu einfach gebaut halten soll oder ob sie vielleicht beim wiederholten Lesen noch Tiefe entwickelt. Weil sie ist zuerst auf Französisch erschienen unter dem Titel Misogynie. Und wenn man es dann so einfach hat und sie nur entlang dieses Titels liest, dann hat man tatsächlich da einen ziemlichen Stoffel vor sich, der einfach nicht heiratsfähig ist und dem es nur um die wirklich banalsten Dinge geht, dann ist mir irgendwie diese ganze Geschichte auch als Reduktion eines männlichen Charakters zu billig, muss ich sagen. Gebe aber zu, es sind vielleicht Tiefen in der Geschichte, die beim feinen Lesen noch auftauchen.
Denn Jack, vielleicht sagen wir ganz kurz noch, die Erzählung hat ungefähr 60 Seiten. Im Großdruck,
da müssen wir aber sehr großzügig sein.
Im Großdruck, also der Umfang ist sehr überschaubar. Gilt das auch für die literarischen Mittel?
Nein, das finde ich nicht unbedingt. Also erstmal, das ist ein Buch, was schon wahnsinnig gute Laune macht, weil es sich so schnell wegliest. Und da wir es ja notorisch als Literaturkritikerinnen und Literaturkritiker mit Werken zu tun haben, die meistens unsere Geisteskapazitäten eher überfordern als unterfordern, deshalb macht so eine schmale Schrift schon mal Profilesern meistens sehr gute Laune. Ein Stündchen Zeit investiert und schon ist das Tagwerk geleistet, wieder ein Buch gelesen. Und nein, und diese gute Laune darf man ja auch als Leserin und als Leser haben. Also nichts gegen kurze Formen. Und die Claire Keegan kann schon sehr gut erzählen. Jetzt hat sie das Pech, in einem Atemzug hier mit George Saunders genannt werden. Und da muss ich zugeben, George Saunders spielt natürlich in einer anderen literarischen Liga mit seinen Erzählungen als Claire Keegan. Dennoch, was die Keegan hier versucht, glaube ich, ist was sehr Interessantes, nämlich sozusagen die DNA tatsächlich der Misogynie in Irland von James Joyce Zeiten bis in unsere Gegenwart freizulegen. Und das Schlüsselereignis, was in dieser Erzählung dazu beiträgt, ist eine Erinnerung von diesem Karl Kachel oder whatever. Ich bin ja der Meinung, dass das Radio dazu erfunden ist, Menschen beizubringen, wie sie heißen, indem sie ihren Namen im Radio zum ersten Mal hören. Also das ist ja die göttliche Funktion, die wir haben, Dinge zu benennen. Wie auch immer, der Kathel erinnert sich, dass er einen Streich seiner Mutter gespielt hat mit seinem Bruder. Man hat ihr am Küchentisch, als sie sich setzen wollte, einfach den Stuhl weggezogen und diese Mutter stürzte krachend zu Boden und der Vater und die Söhne haben sich schenkelklopfend darüber lustig gemacht. Und das ist tatsächlich das Weltbild von diesen Menschen. Jetzt kann man sich natürlich es leicht machen und sagen, was interessiert mich irgendein irischer No-Brainer, ob dem jetzt da die Frau wegläuft oder nicht. Ja, die Frage ist nicht, warum die wegläuft, sondern die Frage ist, warum ist die je zu dem gekommen?
Genau.
Ja, das kann man in der Geschichte fragen, aber ich finde, das ist schon so präzise, der Geiz, die Kleinheit, dieses ständige Aufrechnen, die kauft ein halbes Kilo Kirschen für 6 €. Ein Thomas Bernhardt hätte 6 € 200 Mal in diesen Text untergebracht. Also die Geschichte, muss ich sagen, hat mich lang umgetrieben und es ist eine Geschichte, mit Heinrich Heine gesprochen, sie ist zwar nicht neu, aber sie ist dennoch immer wieder wahr. Ja.
Ich möchte noch was zu dem Vergleich mit George Saunders, weil ja interessanterweise von George Saunders der Blurb, also das Zitat auf dem Cover des Buches ist, und der lautet: Claire Keegan ist eine der größten Erzählerinnen der Welt. Das sollten wir ihm glauben, finde ich.
Ist die Frage, ob das auch auf diese Erzählung bezogen ist?
Also in meinen Augen schon. Ich habe es jetzt wirklich mehrfach gelesen, und einerseits gibt es dieses, dass es um Frauenfeindlichkeit geht, und dieses Motiv ist so toll durch diese Erzählung durchgezogen. Also das Beispiel, was Dennis Scheck genannt hat, es gibt noch andere, dass sich natürlich die Frage stellt, ob dieses, was wir so unter das Schlagwort toxische Männlichkeit subsumieren können, ob sich das vererbt und ob man das auf die ganze irische Gesellschaft münzen kann. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Tenor von Claire Keegan. Aber für mich ist dieser Karl, nenne ich ihn jetzt auch, gar nicht ein Frauenfeind par excellence, sondern für mich ist das ein Menschenfeind. Der kann einfach überhaupt nicht mit anderen Leuten umgehen und das, was ich zu Beginn gesagt habe, sich auf neue Situationen einstellen. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass der erste Satz dieser Erzählung so sinngemäß lautet, dass das Wetter in Dublin genau so war wie vorhergesagt. Und das ist genau eigentlich das, was Karl liebt. Wenn alles so ist, wie es immer war, und deswegen reißt es ihn da so raus.
Ich habe mich gefragt, ob diese Themen, die Sie gerade eben ja schon auch so benannt haben, toxische Männlichkeit und so weiter und so fort, ob die nicht doch sehr oberflächlich behandelt werden und das Ganze dann in einer eindimensionalen Weise erzählt werden, die vielleicht nur die Erzählperspektive selbst, die nämlich interessant ist bei diesem Buch, rettet. Wie würden Sie das sehen?
Ja, das ist für mich irgendwie nicht zu retten. Also dieser Stoffel, ich glaube ja, dass es solche Männer gibt, aber dann muss ich von ihnen eigentlich nicht lesen. Also Entschuldigung, aber wir sind doch hier in der irischen Literatur. Und na, das kann ich irgendwie nicht glauben. Aber die Geschichte hat für mich andere Meriten. Und bei Claire Keegan kommt für mich noch sowas dazu, das würde ich touristisches Lesen nennen. Wenn man in Irland mal jüngst wieder war oder so, dann liest man es doppelt gerne, Claire Keegan, auch andere Kurzgeschichten. Und auch bei dieser hat man irgendwie eine ganz klare Vorstellung davon, wo das spielt, südöstlich von Dublin, dass es jetzt da auch Lidl gibt in Irland und sowas. Und man kann sich das sehr lebhaft alles vorstellen. Das ist ein großer Gewinn dabei.
Vielleicht reihen wir diese Erzählung mal ganz kurz auch ein in Ihr Gesamtwerk. Es gibt ja ein paar Erzählungen, die wirklich berühmt geworden sind. Also Das dritte Licht oder Small Little Things Like These, kleine Dinge wie diese, beides auch verfilmt. Damit ist sie berühmt geworden. Wie würden Sie da sozusagen diese Geschichte reichlich spät einsortieren? Ist das auch so ein Highlight in Ihrem Werk? Fällt das ab gegenüber diesen Erzählungen, die ja mit einem großen historischen Überbau auch zum Teil daherkommen?
Ich finde, dass man da Parallelen und Linien in dem Werk sieht von Claire Keegan. Und apropos Film, ich habe auch bei dieser Erzählung, obwohl sie so kurz gedacht, da macht jetzt jemand 90-minütigen Spielfilm draus, und das glaube ich auch, dass das funktioniert. Und in kleine Dinge wie diese ging es ja auch ganz stark um Katholizismus, um Frauenfeindlichkeit in Irland, und das ist einfach ihr Thema. Und es gibt immer so kleine Hinweise, wie dass Sabine und er gehen ja in eine Vermeer-Ausstellung, und die gehen ja nicht zufällig in eine Vermeer-Ausstellung. Wir kennen alle diese Bilder von diesen dienstbaren Mägden, die so unschuldig und so mit wenig Widerstandsgeist ausgestattet gemalt werden. Und dann ist aber das Interessante in dieser Erzählung, dass Sabine diese Frauen toll findet, während Karl die furchtbar findet, weil die immer nur da so sind und warten. Oder er fährt mit dem Bus irgendwo lang und dann sitzt eine Frau neben ihm und die liest ein Buch von Roddy Doyle, die Frau, die gegen Türen rannte. Da geht es um häusliche Gewalt, auch ein irischer Autor. Und dann gibt es Verweise auf Oscar Wilde. Das ist alles in diesen wenigen Seiten enthalten. Und
wirkt manchmal wie ein Erklärholzhammer, würde ich sagen.
Ja? Ja. Nee, habe ich überhaupt nicht so empfunden.
Wir fragen gar nicht. Naja, also ich mache nochmal einen Anlauf. Es gibt seit James Joyce Dubliners größere Meister der Erzählkunst in der irischen Literatur als Claire Keegan in Reichlich spät. Dennoch kann ich im Jahre 2024 als männlicher Leser diesen Text nicht lesen,
ohne innerlich ein wenig zu zittern und zu sagen, Dennis, prüfe dich selbst. Hast du mit diesem Cathel nicht doch mehr Ähnlichkeit, als du vielleicht wahrhaben möchtest? Und glücklich der, der das völlig von sich weisen kann und abstreiten kann. Also ein kleines Erschrecken bei der Lektüre bleibt denn doch. Und dieses Erschrecken, dafür kann man Claire Keegan dann auch lieben.
Und ich würde aber sagen, man kann sich das als weibliche, also als Leserin genauso fragen wie als Leser, ob man nicht was von diesem Karl hat. Weil der halt auch irgendwie verschroben ist und das kann man ja als Frau auch sein. Wenn der zu Hause sitzt dann und dann gibt es eine Szene, wo er diese Socken beim Fernsehen auszieht und dann wird so beschrieben, auch nur in so zwei Halbsätzen, was er für ein Vergnügen, dass er das jetzt machen kann und dass ihm niemand dabei zusieht. Ich glaube, dafür muss man nicht zwingend ein Mann sein.
Wobei mir immer noch nicht erklärt worden ist, warum die sich überhaupt auf ihn einlässt.
Das nee, das wird auch nicht erklärt. Ihre Perspektive
das kommt ja nicht auch vor. Nee,
das versteht man.
Ja, wie aber im wirklichen Leben.
Das ja genau, das versteht man im richtigen Leben ja auch oft nicht.
Oh, jetzt wird's grundsätzlich. Und damit steigen wir aus. Aber was man noch kurz sagen muss, wie immer im Steidl Verlag, selbst so ein kleiner Band, sehr schön editiert. Also, reichlich spät, eine Erzählung von Claire Keegan aus dem Steidl Verlag, aus dem Englischen übersetzt von Hans-Christian Oeser, Platz 1 der SWR-Bestenliste im Juni. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR-Bestenliste liegt natürlich auch in voller Länge vor, zum Nachlesen im Internet, auf der Homepage SWR Kultur oder im gut sortierten Buchhandel gibt es die Flyer, die hier auch im Saal verteilt worden sind. Aus der Jury der SWR-Bestenliste waren heute Abend im Schwetzinger Schloss zu Gast Shirin Sochi-Travalla, Dennis Scheck und Jan Wiele. Aus den besprochenen Büchern haben Isabel Demey und Dominik Eisele gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.